Life needs more Cedar Point. And that's what you'll get with the 2024 Summer Pass. Get unlimited visits through Labor Day, plus free parking. Enjoy spectacular rides, unforgettable live shows, and drive the sky on Top Thrill 2, the world's only triple launch vertical speedway. It's all yours for just three payments of $25 after initial payment. Online only, plus applicable taxes and fees. But hurry, because this price goes up July 8th. Get your Summer Pass today, only at cedarpoint.com.
Die USA, das Land der Gegensätze. Wie schmeckt es eigentlich in Amerika? Was sind typische US-amerikanische Rezepte und was kann man von hier drüben vielleicht erschnuppern, aber muss eigentlich hinfahren, um es richtig zu probieren? Das bespreche ich heute mit meiner Kollegin Petrina Engelke und mit Gabriele Frankemöller. Die beiden haben zusammen ein Kochbuch geschrieben und dafür die Route 66 bereist. Mein Name ist Helene Pawlitzki. Schön, dass ihr zuhört. Brunch, der Genuss-Podcast der Rheinischen Post.
Wenn ich an die USA denke, dann denke ich an ein Land voller Gegensätze und Widersprüche. Und ich glaube, das macht die USA für viele Leute auch so wahnsinnig faszinierend. Ich denke an ein Land, wo unglaublich tolle Produkte hergestellt werden. Auch Lebensmittelprodukte wahnsinnig toll. Super Obst und Gemüse angebaut wird und spannende Restaurants, es gibt ganz viele, die tolle Rezepte teilweise erfunden haben, kulturell unheimlich wichtig und unglaublich weltweit eigentlich einflussreich, wie das so mit den USA ist. Was in Amerika passiert, das schwappt ganz oft auch auf andere Erdteile über. Gleichzeitig denke ich an ein Land, in dem ich mal ein paar Tage gereist bin und irgendwann, als ich zu Hause war, angefangen habe, wahnsinnig viel Salat zu essen. Und ist eigentlich gar nicht meine Natur. Also wer mich kennt, weiß, das ist sehr untypisch. Und ich denke an ein Land, von dem mir ein Kollege erzählt hat, er war mit seiner kleinen Tochter dort und sie haben verzweifelt nach Babyfood gesucht, nach Breikost, die nicht mit Zucker gesüßt war. Ein Land, an dem ich manchmal gedacht habe, mein Gott, es ist so schwer, sich hier gut zu ernähren. Und es ist vor allen Dingen so teuer, vernünftig sich zu ernähren. Das ist vielleicht nur ein kleiner Ausschnitt und Leute, die sich besser damit auskennen, werden mir vielleicht widersprechen. Da bin ich ganz gespannt drauf. Ich habe zwei Frauen heute im Podcast Gast, die sich viel besser auskennen mit den USA kulinarisch als ich. Herzlich willkommen im Podcast Gabriele Franke-Möller und Petrina Engelke, Autorinnen des Buchs Cook Across America. Hi, schön, dass ihr da seid.
Hallo.
Hallo.
Die eine sitzt in Amerika, ich glaube in New York, Petrina, ne?
In Greenport, das ist in der Nähe von New York.
Ja, und die andere sitzt im schönen Nordrhein-Westfalen, richtig?
Genau, im RP-Verbreitungsgebiet in Bocholt.
Sehr gut. Und wie seid ihr beide zusammengekommen, um ein Kochbuch zusammen zu machen? Das ist ja nicht das Erste.
Nee, übers Internet eigentlich. Ich hatte so ein Buch geschrieben und ein anderer Autor aus meinem Verlag war darauf aufmerksam geworden. Und dann ist der Trump Präsident geworden und dann wollte ich einen Podcast machen, um mal was anderes zu zeigen als Trump-Tweets. Und der Kollege meinte, wenn du die erste Folge über Essen machen willst, dann sprich doch mal mit der Gabi. Kennst du nicht die Gabi von USA kulinarisch? Und die kannte ich nicht. Und dann hat er uns virtuell einander vorgestellt. Und dann haben wir ein Interview gemacht, wo direkt erstmal die Technik versagt hatte. Und ich dann der Gabi beichten musste, dass wir das alles nochmal machen müssen. Und sie war geduldig, das habe ich mir gemerkt.
Bin there, kann ich nur sagen.
Ja, und als dann Jahre später, eigentlich bestimmt 3 Jahre später, wo wir zwischenzeitlich höchstens mal ein paar Artikel ausgetauscht haben oder ein paar Messages auf Instagram, habe ich das Angebot gekriegt, ein Kochbuch über die USA zu machen, also ein Weihnachtskochbuch. Und habe mir gedacht, Rezeptteil, kein Problem, aber ich war zugegebenermaßen nur einmal über Weihnachten in den USA. Das fand ich ein bisschen, schwierig dann zu sagen, so, ich bin die Großexpertin hier, Weihnachten in den USA. Und da habe ich wieder an Petrina gedacht, die sitzt in den USA, die kennt sich sicherlich besser aus. Außerdem kannte ich ihre Neigung, sich in Themen zu vergraben und zu recherchieren und hab sie einfach gefragt, so nach dem Motto, ich mache den Rezeptteil für dieses Buch, hättest du Bock, die Themen zu machen dann. Und das hat sie gemacht. Das war das erste Buch und das zweite hat sich dann so ergeben.
Das klingt schön. Die USA sind ein Land, was, finde ich, kulinarisch wahnsinnig viel zu bieten hat. Aber Gabi, wie bist du denn überhaupt dazu gekommen, dich damit kulinarisch zu befassen, also zu bloggen darüber?
Ich war vor vielen, vielen Jahren, wo über 30 Austauschstudentinnen in den USA und habe da meine ersten Erfahrungen mit der amerikanischen Küche waren gruselig in einer College Cafeteria, wo ich so ähnlich wie du dafür alles Zucker, Fett, sehr viel frittiertes mache, und ich möchte jetzt meinen Salat essen. Hab anschließend aber auch Gasteltern gehabt, die hervorragend gekocht haben und die mir halt die ganz anderen Aspekte der amerikanischen Küche gezeigt hat, also Tex-Mex und dann war ich ein halbes Jahr auf Hawaii und da ist natürlich dann frisches Gemüse und Obst gar kein Problem und auch unglaublich toller Fisch und da hat sich dann eigentlich so eine Leidenschaft für amerikanische Küche entwickelt und so ein bisschen das, ja, so ein bisschen missionarisches Bewusstsein nach dem Motto, du musst den Leuten zeigen, das ist eben nicht nur Hamburger und Hotdog.
Und also wir sagen jetzt immer so amerikanische Küche, die Wahrheit ist natürlich, wir reden von US-amerikanischer Küche und die andere Wahrheit ist, die gibt es ja so eigentlich gar nicht, sondern das ist ja ein unglaublich breites Spektrum. Ne? Das Einzige, was sie gemeinsam hat, ist halt, sie entsteht auf dem Territorium der USA, oder? Seht ihr eine Gemeinsamkeit? Seht ihr einen roten Faden irgendwo?
Also es gibt ein paar Gerichte, die sich, glaube ich, überall oder fast überall in den USA finden.
Zum Beispiel?
Allerdings haben die dann so regionale Ausprägungen. Also es gibt durchaus Hamburger und Hotdogs an den meisten Stellen der USA, aber die sind ein bisschen anders. Es gibt auch Apple Pie zum Beispiel, also so ein Apfelkuchen, den es in auch vielen Varianten gibt, wo es dann das bestgehütete Familienrezept gibt, wo die Leute glauben, dass nur sie das so machen. Ich würde das mal so ein bisschen vergleichen mit Würstchen in Deutschland. Also aus dem Ausland, also aus hiesiger, aus US-amerikanischer Perspektive ist das so typically German. Aber wenn du dann in Deutschland rumreist, dann siehst du halt, die einen essen Weißwurst und die anderen essen Knackwurst oder Bratwurst oder wie das alles so heißt. Und auch was es dann dazu gibt, ist regional sehr unterschiedlich.
Auf jeden Fall. Was ist denn für euch so das Quintessentielle, sagt man, glaube ich, im Englischen, das ist totaler Quatsch. Was ist denn für euch das typische US-amerikanische Ding? Also ist es tatsächlich Hamburger Hotdogs für euch? Wenn ihr an die USA kulinarisch denkt, was ist dann das, was euch vor Augen steht?
Da ich immer dazu neige, irgendwie mehr Team Backen als Team Kochen zu sein, ist für mich Pie das typisch amerikanische. In Form von Schoko, Ice Cream bis dann zum besagten Apple Pie, der wirklich was wirklich Tolles ist, wenn man ihn selbst macht. Oder an einer guten Stelle kauft.
Ja.
Ja, irgendjemand in den USA hat mal die Redewendung geprägt, as American as Apple Pie. Das mag an der Alliteration eher liegen als an dem Gericht, aber das hat sich so ein bisschen durchgesetzt, würde ich auch sagen. Und bei den süßen Sachen ist Pie, also ein Kuchen, der so ein Mürbeboden hat und dann eine Füllung drin und gedeckt oder Streusel oder offen. Da gibt es natürlich auch sehr, sehr viele Möglichkeiten, das zu variieren. Da kann man Obst reintun, da kann man Nüsse reintun, da kann man irgend so ein cremiges Zeug reintun. Das kann Gabi, glaube ich, besser erklären als ich. aber also, ich verbinde das mit dieser Redewendung oder auch mit dem Song American Pie. Da kommt halt viel Popkultur dann auch rein.
Ja, aber das ist ja beim Essen ganz häufig so, oder? Dass sich das so mit Soziologie, mit Gewohnheit, mit Tradition, mit Erinnerungen vermischt, was man so als typisch erkennt. Ihr habt was ganz Klassisches gemacht bei Cook Across America. Ihr seid die Route 66 abgefahren und seid durch die Bundesstaaten gefahren, die entlang dieser Straße liegen und habt 66 Rezepte gesammelt. Und was ich mich gefragt habe, ist, warum ausgerechnet die Route 66?
Das war Gabis Traum.
Genau, ich wollte die immer schon mal fragen. Ja, genau, ich wollte die immer schon mal fragen und habe jetzt quasi von mir selber eine Möglichkeit, das zu rechtfertigen und zu sagen, so, ich nehme mir jetzt wirklich die 3 Wochen Zeit und fahre da mal lang. Und hat sich wirklich gelohnt. Also ist schon vor allen Dingen, weil man halt auch als europäischer Tourist oder auch jeden, der in England gelebt hat, meist nur die Küsten sieht, weil da halt so im Prinzip sich mehr abspielt als, sag ich mal, in Oklahoma oder Kansas. Und das war aber wirklich faszinierend, halt auch mal diese Landstriche zu sehen und Smalltown America ein bisschen, also nicht nur die Metropolen.
Ihr seid gestartet in Illinois, Chicago und seid dann die ganze Route runtergefahren und immer weiter nach Westen bis Kalifornien. Gab es da Gegenden, die euch kulinarisch besonders interessiert haben oder gibt es überall was zu entdecken?
Also ich finde, es gibt überall was zu entdecken. Das ist gerade das Interessante daran. Man hat halt unterschiedliche Metropolenregionen, wo auch die Verfügbarkeit von Lebensmitteln relativ hoch ist oder von bestimmten, aber in den mittleren Sätzen halt dann, haben wir, als wir vorab das Buch so durchgesprochen konzipiert haben, auch überhaupt keine Schwierigkeiten haben, dann irgendwie Schwerpunktthemen zu finden, sei es nur Weizen oder sei es halt Rinderzucht oder sei es Wein. Eigentlich gibt es wirklich überall was zu finden.
Ja, also wir sind ja nicht zusammengefahren aus Budgetgründen. Gabi musste sich da durchfuttern, also ist Gabi gefahren. Ich habe zuvor, also ich lebe seit 14 Jahren in den USA und habe die Hälfte dieser Bundesstaaten schon bereist und auch nicht nur für einen Tag, sondern etwas länger, die andere Hälfte nicht. Und habe dann aus der Ferne quasi recherchiert. Und ich fand das auch. Einige Sachen haben mich überrascht. Das war mir zum Beispiel nicht klar, dass in Illinois der allergrößte Teil aller Kürbisse in den USA angebaut wird. Und fand das dann ganz spannend, da die Geschichte, der Geschichte dahinter nachzujagen. Und kulinarisch, ja, habe ich es halt aus der Ferne begleitet und Gabi dann ab und zu mal ein bisschen genervt und gesagt, hey, hier, guck mal, das ist so ein totaler Hype da in Springfield. Und Gabi so, ja, weiß ich nicht, ob man das machen muss. Und dann ist sie halt nachgucken gefahren, ne?
Aha. Und was hast du dann gefunden meistens, Gabi? Hast du dann gedacht, jojo, doch, das ist schon cool? Oder hast du auch gedacht,
was habe ich gefunden, wo ich gesagt habe, da hat sie was Wunderbares ausgegraben, beispielsweise eine Zwei-Pie-Bäckerin in Oklahoma City, wo ich dann natürlich auch die Pies Test gegessen habe. Die habe ich also tatsächlich dann in ihrer Bäckerei besucht. Dieses besagte Sandwich aus Springfield hat es nicht ins Buch geschafft, weil das bestand eigentlich nur aus geschichtetem Fleisch, Käse und so ein Pommes, wo ich dachte, nee, also das braucht nicht wirklich ein Rezept.
Das bleibt lieber da, wo es ist.
Genau, ja.
Es ist dann letztlich doch im Buch gelandet als so eine kleine Reiseanekdote, wo Gabi dann darüber schreibt, dass ich unbedingt dieses Sandwich wollte. Ich persönlich wollte es gar nicht. Ich fand halt, das sollte schon abgebildet werden. Und insofern ist es dann doch reingekommen, aber eben nur als quasi Bauanleitung und nicht als wirkliches Rezept.
Aber das ist die Schwierige, ne? Also hat man eine Chronistenpflicht, wenn man unterwegs ist und so ein Buch macht? Oder, ich meine, 66 Rezepte, finde ich, sind ja auch viel. Das heißt, da muss man ja auch schon ein bisschen was zusammenkriegen. Hat man eine Chronistenpflicht oder geht es tatsächlich darum, zu kuratieren und zu sagen, von den vielen, vielen, vielen Sachen, die man nehmen könnte, nehmen wir nur die leckersten, in Anführungsstrichen. Oder die Sachen, die uns am meisten überzeugen oder interessiert haben, wo man sagt, das werden die Leute wissen wollen, wie man das eigentlich macht, richtig?
Also ich würde sagen, kuratieren, weil das war das, was ich dann oft gemacht habe. Ich sag mal, Gabi hat überhaupt gar kein Problem, 170 Rezepte zu finden entlang so einer Strecke. Vor allem, nachdem sie dann da auch noch mal entlang gefahren ist und Sachen probiert hat. Und ich habe dann ab und zu mal gesagt, hey, hier, wie ist es mit der Bandbreite? Wir haben jetzt schon ziemlich viel Gebäck. Das war dann hinterher unser Running Gag, dass man immer noch irgendwo was fehlte. Gabi sagte, ja, ich und ich, nein. Und dass man halt so ne, Frühstückssachen, Vorspeisen, Hauptgerichte, Nachspeisen, und sowas, dass das so ein bisschen jetzt nicht für jeden Bundesstaat einzeln, aber so insgesamt im Buch, dass die Menschen, die daraus kochen wollen, dann auch für die verschiedenen Anlässe was finden. Mhm. Das würde ich sagen, ist beim Kuratieren dann schon mehr und mehr ein Faktor geworden. So, Gabi, jetzt sag, das stimmt alles nicht.
Das stimmt ja wohl. Vor allen Dingen, Petrina ist Vegetarierin, ich esse Fleisch, ich bin in alles besser sozusagen. Und wir haben gesagt, natürlich ist die amerikanische Küche da nicht gerade als gesunde Küche bekannt, weil man halt immer an Süßes, an Frittiertes denkt. Und was wir gesagt haben, wir müssen, wir modernisieren noch einige Klassiker oder bieten halt noch eine alternative Variante an, damit halt auch Vegetarier dann dort, die nicht so gerne so viel Fleisch essen, auf ihre Kosten kommen. Beispielsweise haben wir dann den State Hot Dog von St. Louis haben wir dann tatsächlich dann einmal in einer vegetarischen Version mit Rösten dran gemacht und einmal in der klassischen Version mit einem Würstchen und dann kam halt noch Speck drauf und Zwiebeln oder eben halt Speck. Dass man so, wie gesagt, auch sagen kann, es gibt auch für viele Gerichte die Möglichkeit, die etwas zu verschlanken oder die etwas zu modernisieren. Auch in den USA frittiert nicht jeder ständig noch alles, logischerweise.
Genau. Also das war uns auch ein Anliegen. Die Route 66 ist ja so mit sehr viel Nostalgie verbunden. Ich habe dann in Interviews gelernt, dass gerade Deutsche offenbar sehr, sehr gerne diese Strecke entlang reisen. Und man hat dann diese Vorstellung von den 40er-Jahre-Diner mit Neonreklame und halt so einem fetten, feisten Meatloaf und so einem Riesenstapel Pancakes und sowas. Das gibt's auch alles, aber die Zeit ist dort natürlich nicht stehen geblieben, wie überall in den USA. Und das war uns schon auch sehr wichtig, beides zu zeigen. Also zu zeigen, ja, diese nostalgischen Rezepte, die gibt es und es gibt Leute, die das essen, aber zum Beispiel bei dem St. Louis Hotdog-Erfinder gibt es auch vegane Hotdogs und der findet das ganz normal.
Genau, sowas liest man dann ja bei dir in den Reportagen und Interviews, die du geschrieben hast. Wie hast du die Geschichten ausgewählt, Petrina?
Ja, das war schon eine relativ lange Recherche. Ich habe halt viel geguckt, was gibt's in den einzelnen Bundesstaaten. Am Anfang hatte ich das Ideal, etwas zu finden, das wirklich direkt an der Route 66 liegt. Das hat sich dann aber schnell herausgestellt, dass das nicht machbar ist, weil die halt in vielen Strecken des Landes auch wirklich nicht mehr die Route ist, wo Leute entlangfahren. Und ja, dann habe ich so nach und nach, habe mich umgeguckt in der örtlichen Presse, habe Leute gefragt, die da wohnen, was ist kulinarisch, habe in Statistiken geguckt, habe beim Landwirtschaftsministerium vorbeigeschaut und von den jeweiligen Bundesstaaten und geguckt, was sind so die vorwiegenden Themen hier, was sind die Sachen, die dort vorwiegend angebaut oder hergestellt werden. Und darüber habe ich dann Menschen gefunden, mit denen ich da sprechen kann, das ein oder andere Thema dann auch wieder verworfen. Aber ja, ich weiß nicht, ob das die Frage wirklich beantwortet.
Doch, klar, also weil ich finde halt, diese wahnsinnig, also es ist ja auch eine riesige geografische Gegend, die ihr abgedeckt habt im Grunde genommen. Ne? Da kann man ja 1000 Millionen Geschichten erzählen, kleine, große, alles Mögliche dazwischen. Und die Frage ist ja wirklich, wie trifft man da eigentlich eine Auswahl? Und ich finde, das sind alles ganz tolle und spannende Geschichten. Und auch man merkt, so finde ich, dass du dich diesen Menschen so sehr genähert hast, die da oft dahinter stehen. Die Produzenten von bestimmten Lebensmitteln zum Beispiel oder die Experten für ein Thema. Das finde ich super, weil ich glaube, darüber kann man auch ganz gut verstehen, welchen kulturellen Stellenwert bestimmte Rezepte oder bestimmte Produkte haben. Etwas, was man von Weitem, finde ich, gar nicht so wahrnimmt. Ich bin schon lange Jahre sozusagen Abonnentin von New York Times Cooking, weil ich finde, dass man da einfach so diese Vielfalt der amerikanischen Küche auch ganz toll irgendwie wiederfindet. Aber ganz oft ist es halt erst dann richtig spannend, wenn du sozusagen die Geschichte hinter einem bestimmten Rezept verstehst, weil ja ganz viel, auch das finde ich, merkt man auch in eurem Buch, der Küche der USA zum Beispiel von diesen unheimlich vielen verschiedenen Einwanderern und Einwanderungsgeschichten geprägt ist, ne? Und ein Land mit einer relativ jungen Geschichte, das trotzdem so viele historische Anklänge an vielen Stellen hat, ne? Also ich überlege jetzt gerade, was mir einfällt. Also zum Beispiel Missouri, habt ihr ein Rezept für Springfield Cashew Chicken, wo einer gesagt, ich wollte chinesische Küche machen und die kannten hier nur Fried Chicken und dann habe ich das halt, wenn ich paraphrasiere es jetzt sehr, sehr, ich fasse es sehr kurz zusammen, aber da habe ich dann halt das Ganze so gemacht, dass es halt mit dieser Aromatik daherkommt, aber eben doch irgendwie Fried Chicken war. Das haben die Leute akzeptiert und fanden es ganz toll. Und jetzt ist es ein Klassiker der Küche von Missouri. Schon witzig, was das für Wege geht. Und ich finde, das ist in den USA halt ganz besonders, dass da irgendwie so viele Einflüsse zusammenkommen und immer wieder was Neues ergeben. Oder auch zum Beispiel italienisch-amerikanische Küche, ne? Also Spaghetti and Meatballs. Gabi, du kannst dazu wahrscheinlich mehr sagen, aber mega spannend, dass die Amerikaner denken, das wäre italienisch.
Genau, das darfst du aber im Italiener nicht sagen, die Krise, sondern das ist auch so ein typisches Einwanderergericht. Und der Hintergrund ist halt einfach, dass es eigentlich nur Spaghetti und Tomatensoße vorher gab. Und naja, das hat man dann ein bisschen Hackfleisch, das war das Günstigste, dann halt auch gepeppt. Und es gibt eigentlich zu ganz vielen amerikanischen Gerichten schöne Geschichten und die haben wir halt auch versucht auszugraben. Wie gesagt, sowas dann halt oder ich denke da so an so eine typische Erfolgsstory. Der Erfinder des Ranch Dressing war halt jemand, der sich, weiß ich nicht, der vorher Kleppnerbetrieb hatte und hatte dann irgendwann mal gesagt, ich mache jetzt was anderes und dann hat er ein Restaurant eröffnet und dieses Ranch Dressing hat sich also als absoluter Knüller entwickelt und er war so geschickt in seiner Vermarktung, dass, wie gesagt, heute Ranch Dressing, ich glaube, das beliebteste in den ganzen USA ist. Und gibt's
ich liebe Ranch Dressing. Danke für das Rezept. Finde ich super. Die USA sind ein Land, das merkt man jetzt auch in diesem Jahr im Präsidentschaftswahlkampf, was unglaublich polarisiert ist, extrem gespalten politisch. Ganz, ganz schwierig, da noch zusammenzukommen in den aktuellen Zeiten. Ich hoffe, dass es irgendwann anders wird, weil ich glaube, dass es auch für viele Menschen sehr, sehr quälend und anstrengend ist. Wie ist das mit der Kulinarik? Bringt das Essen die Menschen in den USA dann vielleicht doch noch ein Stück weit zusammen? Oder schwappt dieser Divide dann auch noch rüber in dieses Thema? Was habt ihr da wahrgenommen?
Also ich kann nur sagen, auf der Reise, dass das Essen immer ein Gesprächsthema ist, was Leute verbindet, was Leute, wo man Leute zum Reden kriegt, wo auch jeder sofort sagt, ja, mag ich oder mag ich nicht. Ich habe dann allerdings auch, meistens sind die Gespräche dann auch auf dieser Ebene geblieben, weil wenn man so irgendwo durchreist, fängt man ja nicht großartig politische Diskussionen an. Und ich glaube, es ist auch nicht ratsam, das dann zu machen, genauso wenig wie über Religion. Und das, wie das im Alltag aussieht, das kann man vielleicht Petrina sagen, weil sie halt vor Ort lebt und nicht nur durchreisend ist.
Ja, ich würde schon sagen, wie wahrscheinlich überall, Essen bringt Menschen zusammen. Und darüber kommt man auch gut in Kontakt und kann mit Menschen reden, mit denen man vielleicht nicht dieselben politischen Ansichten oder die Ansichten, wie man sein Leben zu führen, teilt. Auf der anderen Seite kann Essen auch spalten. Also diese Diskussion über Fleisch essen oder nicht, die gibt's in Deutschland ja im Moment, glaube ich, auch sehr stark, wo dann halt Extremisten behaupten, man würde jetzt demnächst irgendwas verbieten wollen, dass man nicht mehr grillen darf oder sowas. Das, solche Ideen gibt es in den USA auch. Das ist dann so propagandagetrieben, muss man einfach sagen, und hat eigentlich nichts mehr mit dem Essen zu tun. Und es gibt durchaus auch das Problem, dass Essen Leute zusammenbringt, dann nämlich, wenn ein großer Feiertag ist und dann Familienmitglieder zusammenkommen, die extrem unterschiedliche Ansichten haben. Diese Streitigkeiten, zum Beispiel bei uns hier beim Thanksgiving-Essen, gab's früher auch schon, also das ist uralt, der besoffene Onkel wird dann halt irgendwann ausfallend.
Polemisch, sagen wir jetzt, mal so.
Ja, oder so. Und jetzt, seit 2016 hat das eben dann auch noch diese Konnotation, wen hast du gewählt? Aber das, also ich würde das jetzt nicht so ganz in den Vordergrund stellen. Diese Problematik kann durchaus aufkommen, dass Leute sich dann bewusst entscheiden und sagen, hier bei unserem Familienessen wird einfach nicht über Politik geredet. Ich lese das sehr häufig, gerade auch in der deutschen Presse, dass das so als so ganz neu dargestellt wird. Ich erinnere mich aber schon, dass vor 20 Jahren in jedem USA-Reiseführer stand, auf gar keinen Fall über Politik oder über Religion reden mit den Leuten. Also so was richtig Neues ist das, glaube ich, nicht.
Hey. Ich glaube, dass so eine Reise durch so ein Land aber auf jeden Fall auch dabei hilft, ein bisschen die nochmal in einem anderen Licht zu sehen, die Menschen, die dort wohnen. Ne? Also weil man so viele unterschiedliche Menschen trifft und auch viele Menschen trifft, das merkt man, finde ich, auch in eurem Buch, die so brennen für diese Sachen, die Wert darauf legen, was Leckeres zu produzieren, die Wert darauf legen, Gastfreundschaft zu zeigen in ihren Restaurants und Gastronomien und so. Und ich finde, das ist dann vielleicht nochmal so der Moment, wo man sich denkt, okay, so laut da gestritten wird und so absurd das teilweise auch ist, was beispielsweise politisch passiert, was ja häufig das ist, was wir hier als erstes wahrnehmen. Ein Volk, was diese Dinge alle hervorgebracht hat und hervorbringt, das ist irgendwie doch liebenswert und so. Und da ist doch immer noch Hoffnung, dass sie sich alle wieder zusammenraufen. Das hoffe ich jedenfalls. Wer Lust hat, sich dieses wunderbare Buch anzuschauen, der sollte das auf jeden Fall tun. Die Informationen findet ihr in den Shownotes. Cook Across America ist im Christian Verlag erschienen. Ich kann es sehr empfehlen. Das ist ein tolles Buch. Es sind schöne Rezepte drin. Ich freue mich sehr darauf, das ein oder andere nachzukochen. Und ich sage ganz herzlichen Dank, Gabi Franke Müller und Petrina Engelke.
Gerne.
Sehr gerne. Danke für die Einladung.
Das war Brunch für diese Woche. Vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Wenn ihr mehr wissen wollt zu Petrinas und Gabrieles Blogs oder ihrem Buch, schaut in die Shownotes. Und wenn ihr uns was sagen möchtet, schreibt an brunch@rheinische-post.de oder eine WhatsApp an 016 080 80 844. Mein Name ist Helene Pawlitzki. Bis nächstes Mal. Am meisten Spaß macht Brunch, wenn man ihn mit netten Leuten teilt. Erzählt heute jemandem, den ihr kennt, von diesem Podcast. Danke.
Thank you.
Life needs more Cedar Point. And that's what you'll get with the 2024 Summer Pass. Get unlimited visits through Labor Day, plus free parking. Enjoy spectacular rides, unforgettable live shows, and drive the sky on Top Thrill 2, the world's only triple launch vertical speedway. It's all yours for just three payments of $25 after initial payment. Online only, plus applicable taxes and fees. But hurry, because this price goes up July 8th. Get your Summer Pass today, only at CedarPoint.com.